Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Für das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus II., ist es ein Akt der Schändung. Der türkische Staatspräsident Erdogan hingegen feiert die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Trotz internationaler Kritik haben heute in Istanbul Zehntausende an den Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung dieses historischen Gebäudes als Moschee teilgenommen. Vor der Sendung habe ich mit dem Türkei-Experten Christian Brakel unter anderem über das Kalkül Erdogans gesprochen. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten, auch dies ein Thema dieser Sendung, sollen künftig bei ihrer Ankunft an deutschen Flughäfen auf das Coronavirus auf eigenen Wunsch hin getestet werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder geeinigt. Außerdem, Finanzminister Scholz will schnell Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal ziehen. Opposition und Union gehen die Pläne des SPD-Politikers aber nicht weit genug. Warum? Die Hintergründe auch in dieser Sendung. Die wir aber in der Türkei beginnen wollen. Jahrzehntelang war die Hagia Sophia in Istanbul ein Museum. Am heutigen Freitag sind nun von den Minaretten erstmals seit der Umwandlung in eine Moschee wieder Gebetsrufe ertönt. Zehntausende muslimische Gläubige sind dem Ruf gefolgt. Prominentester Besucher beim ersten Freitagsgebet, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Staatschef hat es sich nicht nehmen lassen, selbst einige Koranverse vorzutragen. Christian Buttgereit berichtet.
Es war ein Tag der Gesten und Symbole in Istanbuls Altstadtviertel Sultan Ahmed. Als um genau 13.16 Uhr der Gebetsruf von allen vier Minaretten der Hagia Sophia ertönte, ging für viele Muslime ein Traum in Erfüllung. 350.000 Gläubige waren für diesen Moment gekommen, auch weit aus dem Osten der Türkei.
Wir sind aus Adıyaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Den Fatih Sultan Ahmed hat sie uns anvertraut. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
Tag und Nacht wurde in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet, um aus dem Museum, das die Hagia Sophia 85 Jahre lang war, eine Moschee zu machen. 4000 Quadratmeter Teppich wurden verlegt und ein Gardinensystem installiert, um die christlichen Symbole in der ursprünglich byzantinischen Kathedrale während des islamischen Gebets zu verstecken. Deshalb hieß es auch Vorhang zu, als der Chef der türkischen Religionsbehörde Ali Erbaş zu seiner Freitagspredigt ansetzte.
Heute ist gleichzeitig ein Tag der Ehre und Bescheidenheit. Endloser Dank gebührt Allah dem Allmächtigen, der uns diesen ehrenvollen Tag ermöglicht hat, uns in Moscheen zu treffen, den heiligsten Orten auf Erden und hier in der Hagia Sophia vor ihn treten zu dürfen.
Und dann fügte er ein Zitat hinzu, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird.
Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan lauschte diesen Worten andächtig, obwohl heute viele von der zweiten Eroberung Istanbul sprachen und damit auch klar machten, wer dieser Eroberer sei. Dabei war es der Chef der Religionsbehörde Erbaş, der die Gebetskanzel fast wie ein Eroberer bestiegen hatte, mit einem Schwert in der Hand. Eine islamische Geste, bei der es darauf ankommt, in welcher Hand das Schwert getragen wird. Wer es rechts trägt, offenbart seine Absicht, es zu benutzen und zielt darauf ab, den Feind einzuschüchtern. Erbaş trug es rechts. Anleihen an die Vergangenheit der Osmanen zog auch diese junge Besucherin aus Frankfurt.
Es erinnert mich zurück an vor 567 Jahren, an die Eroberung von Konstantinopel. Auch da wurde ja mit dem ersten Freitagsgebet die Hagia Sophia letztendlich zu einer Moschee. Und mit dieser Umwandlung hat man wieder die Eroberung in dem Sinne.
Kritik war rund um die Hagia Sophia nicht zu hören. Sie kam vor allem aus dem Ausland. In Griechenland und auf Zypern läuteten aus Protest die Glocken vieler Kirchen. Das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus, bezeichnete die Umwandlung als Akt der Schändung. Die laizistische türkische Opposition verhielt sich auffällig still. Auch Menschen, die keiner oder einer anderen Religion angehören, sollen die Hagia Sophia weiterhin besuchen können. Nur eben außerhalb der Gebetszeiten. Dass die Moschee zu den Gebetszeiten voll werden wird, obwohl es so viele Moscheen in Istanbul gibt, der 20-jährige Student Mehmet, der sich dieses Freitagsgebet wegen Überfüllung der Hagia Sophia auf einer Großbildleinwand ansehen musste, hat daran keinen Zweifel.
Ich werde natürlich zurückkommen. Früher im Museum war ich auch, aber jetzt kann ich ohne Ticket rein. Und wir werden hier jetzt unsere Gebete verrichten. Das ist nicht irgendeine Moschee oder eine Moschee, die leer bleiben wird.
Auch Staatspräsident Erdogan dürfte hier öfter zum Gebet kommen. Er konnte sich heute feiern lassen als derjenige, der die Hagia Sophia zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Moschee gemacht hat. Das Läuten der griechischen Glocken war in Istanbul nicht zu hören.
Christian Buttgereit berichtete, sie war Kirche, Moschee, Museum. Nun wird die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt. Darüber kann ich nun sprechen mit Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Abend, Herr Brakel.
Guten Abend, Herr Heinrich.
An Symbolik, an Reminiszenzen an die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 hat es beim ersten Gebet nicht gefehlt. Der Chef der Religionsbehörde zum Beispiel besteigt mit einem Schwert in der Hand die Kanzel. Präsident Erdogan besucht das Mausoleum von Sultan Mehmed II., dem Eroberer Konstantinopels. Welches Kalkül steckt da dahinter?
Ja, ich glaube, das ist gerade, also ist ganz deutlich, dass es eben auch in diesem Diskurs, wenn dann immer gesagt wird, so, ja, aber es geht doch hier nur um eine Moschee, dass es eben nicht nur um eine Moschee geht. Ne? Also zum einen natürlich war die Hagia Sophia, bevor sie 1453 dann eben in eine Moschee umgewandelt wurde, die wichtigste Kirche des Oströmischen Reiches, der Ort, wo die Byzantiner Kaiser gekrönt haben und das auch heute noch natürlich für das orthodoxe Christentum eine Rolle spielt. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, eben ganz klar in dieser Symbolik zu sehen, die Sie ansprechen, es geht eben darum, die Religion hier nutzbar zu machen für eine chauvinistische, nationalistische Politik, die eben Präsident Erdogan jetzt schon seit einigen Jahren fährt und auf die Unterstützung von Ultranationalisten angewiesen ist. Leute, die er noch vor gut einem Jahrzehnt als im Prinzip zurückgewiesen hat, deren Politikauslegung, gegen die er gearbeitet hat. Aber so haben sich halt die Zeiten geändert.
Noch vor einem Jahr allerdings hat Erdogan diesen Schritt, diese Umwandlung in eine Moschee abgelehnt. Woher der Sinneswandel?
Also darüber kann ich natürlich auch nur Spekulationen anstellen. Die offensichtlichste ist natürlich, Corona ist passiert. Und die Corona-Situation, die ja auch in der Türkei immer noch nicht unter Kontrolle, also ist ja nirgendwo vollständig unter Kontrolle, aber auch in der Türkei gibt es immer noch eine relativ hohe Zahl an Neuinfektionen jeden Tag, hat die Wirtschaft einfach sehr stark gelitten, die ja schon vorher in keinem besonders guten Zustand war. Und dementsprechend sind, obwohl die Regierung die Corona-Lage gar nicht so schlecht gehandelt hat, sehen wir aber, dass die Umfragewerte der Regierung in den Keller gegangen sind in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Also ich glaube, das ist natürlich die naheliegendste Erklärung, dass man versucht, irgendwie der Beliebtheit des Präsidenten der Regierung nochmal einen Boost zu verschaffen. Mhm. Aber ich glaube, das alleine wäre zu wenig. Es ist schon irgendwie ein Projekt, was natürlich auch dazu geeignet ist, irgendwie den Griechen, mit denen man sich aktuell im Konflikt befindet, auch den Europäern nochmal eins auf die Nase zu geben. Und dann, das ist natürlich das andere, die Erregung oder der Protest, den man natürlich mit einbezieht, der dann unter Umständen geeignet ist, sich nochmal als starker Mann behaupten zu können. Und last but not least, ich glaube, die Ideologie kann man nie so ganz aus dem Blick lassen. Das ist schon etwas, was hier in der Türkei bei vielen Leuten gut sieht, selbst Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht als sehr, sehr religiös einordnen würden, aber eben dieser Narrativ, dass man so eine nationale Schlappe wieder weggemacht hat und oder Präsident Erdogan das formuliert, die Ketten gesprengt habe, die das Ausland der Türkei angeblich angelegt hätte.
Da kommen wir zur Symbolik zweiter Teil. All das ist nämlich passiert am Jahrestag des Vertrags von Lausanne 1923, dem Tag, an dem auch religiöse Minderheiten in der Türkei Schutz zugestanden wurde. War das jetzt der Sargnagel für den Laizismus?
Also hundertprozentig laizistisch, das wissen Sie ja, war die Türkei eigentlich nie. Also auch schon in frühen Jahren der Republik war ganz klar vorgesehen, dass zwar Minderheiten eine Rolle in der türkischen Republik haben können, aber im Prinzip gab es eine Dominanz des sunnitischen Staatsislams. Der hat natürlich in den letzten Jahren zugenommen und es gibt natürlich auch ganz klar Islamisierungstendenzen unter Erdogan, wobei ich immer ein bisschen vorsichtig wäre, es geht nicht so weit oder in vielen Bereichen nicht so weit, wie das ja oft beschrien wird, dass im Prinzip, also konnte man hier jahrelang mal von der Opposition hören, die Türkei wird der neue Iran, also wirklich ein religiöser Staat. Da sind wir noch nicht, Aber natürlich ganz klar, dieser sehr symbolische Schritt ist natürlich irgendwie ein Schlag in das Gesicht der griechisch-christlichen Minderheit hier, die ohnehin keinen besonders leichten Stand hat. Wie gesagt, ich glaube, der Laizismus an sich, wir dürfen nicht erwarten, es gibt jetzt irgendwie einen Scharia-Staat oder sowas, das wird nicht passieren. Aber dieses gesellschaftliche Projekt irgendwie, also zum Beispiel einer religiösen, einer gläubigen Gesellschaft, das ist schon etwas, was den Präsidenten umtreibt. Schon allein, weil natürlich seine Hoffnung, seine Vermutung ist, Leute, die religiös sind, die wählen dann auch ihn beziehungsweise dann seine Nachfolger.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz auf Reaktionen aus dem Ausland gucken. Auf Berlin, der deutsche Außenminister Heiko Maas sagt, das Ganze sei kein Akt der Völkerverständigung. All dies sei eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können. Beeindrucken solche Sätze in Ankara irgendjemanden?
Nö. Also das ist, ich glaube, Galip Dalay, ein guter türkischer Thinktanker, hier hat das neulich mal ganz gut formuliert. Er sagt, Erdogan selber glaubt nicht an Europa, und zwar glaubt nicht an Europa als moralisch-politisches Projekt. Er glaubt schon an Europa und dessen politischen Einfluss, irgendwie, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, wenn es um Sicherheitsfragen geht und solche Sachen. Aber dieser ganze Überbau, der den Europäern ja sehr wichtig ist, der auch für den Deutschen wichtig ist, den wahrscheinlich, würde Heiko Maas sagen, auch ihm sehr wichtig ist. Also Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, solche Dinge und eben auch dann Dialog der Kulturen. Das ist etwas, worauf hier inzwischen nicht mehr gebaut wird, sondern Erdogan definiert das ganz klar und die Leute um ihn herum definieren das ganz klar, das Verhältnis mit Europa, aber auch mit vielen anderen Staaten, eigentlich mit fast allen Staaten, als ein Verhältnis, was rein von Interessen geleitet sein soll. Das bedeutet, du gibst mir etwas, von den Europäern soll das in der Regel wirtschaftliche Zugeständnisse sein, und dann gebe ich dir was. Ja? Und die Europäer, hat man manchmal den Eindruck, haben das nur so zum Teil verstanden, weil natürlich eine Beziehung, die so funktioniert, auch eben nur funktionieren kann, indem die europäische Seite sehr entschieden auftritt und sagt, so ja, dann liefer erstmal was, bevor wir bereit sind, bei dir Zugeständnisse zu machen. Aber in Berlin hat man den Eindruck, wird schon oft immer noch mit sehr leiser Stimme gesprochen, weil man sich immer noch nicht vorstellen kann, dass es so ist, dass die türkische Regierung dieses Tuch komplett zerschneiden will. Sie will sich auch nicht komplett zerschneiden, nur sie will eben wirklich ein transaktionales Verhältnis und sie möchte nur einen kleinen Teil von dem Tuch und nicht den ganzen Rest, den man im Auswärtigen Amt, im Bundeskanzleramt da vielleicht auch noch dran nehmen möchte.
Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank.
Sehr gern.
Genau an der letzten Antwort von Christian Brakel wollen wir direkt anknüpfen, denn zwar kam Kritik von der Bundesregierung, auch von Außenminister Heiko Maas, an der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Bedauern, Besorgnis waren Worte, die in Berlin fielen. Für viele im politischen Berlin, gerade in der Opposition, war das allerdings viel zu wenig. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Mit vorsichtig gewählten Worten reagiert die Bundesregierung auf die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Außenminister Heiko Maas sagte in Athen, die türkische Entscheidung sei kein Beitrag zur Völkerverständigung. Und Regierungssprecher Steffen Seibert hatte schon am 13. Juli erklärt,
die Bundesregierung hat die Entscheidung in der Türkei mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Die Hagia Sophia hat eine große kulturhistorische Bedeutung, sie hat eine große religiöse Bedeutung, und zwar sowohl für das Christentum als auch für den Islam. Und wir messen ja diesem interreligiösen Dialog hohen Wert bei.
Das Auswärtige Amt sieht in der Umwidmung der früheren Kirche vom Museum zur Moschee allenfalls einen kulturpolitischen Akt, wie Sprecher Rainer Breuel vor Journalisten erläuterte.
Ich kann nur dazu sagen, dass aus gutem Grunde wir, wenn wir bei der UNESCO über Welterbestätten reden und deren Erhalt, wir versuchen, die internationale Politik da rauszuhalten. Das ist ein anderes Thema, über das wir hier sprechen. Hier geht es um das Erbe der Menschheit und dessen Erhalt. Es geht nicht um politische Beziehungen.
Dagegen spricht die Obfrau der Linken im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Sevim Dadelen, von einem Akt der Aggression des türkischen Präsidenten Erdogan. Ihm gehe es um Machtpolitik und um eine islamistische Agenda, sagte sie im Deutschlandfunk.
Zum anderen wird der Vertrag von Lausanne, der die Grenzen der modernen Türkei auf den heutigen Tag genau vor 97 Jahren festgelegt hat, quasi aufgekündigt. Und alle Versuche, diesen Schritt Erdogans als so etwas wie Symbolpolitik, nur als symbolische Politik oder als ein Zeichen der Schwäche zu verharmlosen, gehen aus meiner Sicht fehl.
Für die oppositionellen Grünen beobachtet der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Omid Nuripur ein ohrenbetäubendes Schweigen der Bundesregierung. Dem Deutschlandfunk sagte er:
Immer wieder kommen wir an Punkte, in denen unsere Interessen sich kreuzen mit denen von Herrn Erdogan. Und immer wieder kommen wir zum Ergebnis, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, laut genug zu sprechen, weil sie einfach in einer Flüchtlingshypnose dort verharrt und sich erpressen lässt.
Leise Treterei der Bundesregierung gegenüber Erdogan sieht Nuripur auch angesichts des Eingreifens der Türkei im Libyen-Konflikt und im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer. Er verlangt vom Auswärtigen Amt klare Worte.
In einem Land, in dem die christlichen Gemeinden keine Kirchen bauen dürfen, dort für die Minderheitenrechte einzutreten, ist das Mindeste, was die Bundesregierung tun muss.
Enttäuscht zeigte sich ebenfalls ein Sprecher der Gesellschaft für bedrohte Völker, der Nahostexperte Kamal Sido. Es reiche nicht aus, den Vorgang in Istanbul zu bedauern.
Erdogan benutzt die Religion, also unsere, meine Religion, Islam, um seine politische Macht, seine Macht in der Türkei zu befestigen, um Interessen der Türkei, die gar nicht Interessen der Menschen in der Türkei sind, sondern Interesse der konservativen, reaktionären Schichten in der Türkei. Und das schürt mehr Hass unter den Religionen im Nahen Osten.
Als weniger dramatisch empfindet der Schriftsteller Feridun Zaimoglu die Umwandlung der Hagia Sophia. Er begrüße es, wenn in einem Gotteshaus wieder ein Gott angebetet werde. Die Hagia Sophia sei schließlich nicht als Verwahranstalt und Showroom von Kultgegenständen gebaut worden.
Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Das Thema, die Umwandlung der Hagia Sophia wieder in eine Moschee, war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach sieben. Falls Sie den Kommentar von Christian Buttgereit verpasst haben, Blick ins Internet, deutschlandfunk.de, dlf.de, dort können Sie ihn nachhören. Willkommen nach Deutschland. In einigen Lebensbereichen könnte man fast meinen, dass die Corona-Krise hierzulande schon vorbei sei. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen darf man seit knapp zwei Wochen sogar wieder mit 150 Menschen innen ohne Maske und Sicherheitsabstand Hochzeit feiern. In Bayern gilt dies für 100 Menschen. Dass die Pandemie in Deutschland nicht vorbei ist, sieht man beispielsweise, wenn man auf die Homepage des Robert-Koch-Instituts und die steigenden Fallzahlen blickt. Die Politik in Deutschland hat nun rückkehrende Urlauber für sich entdeckt und so können sich alle Auslandsurlauber künftig nach der Rückkehr in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das soll an Flughäfen und Seehäfen geschehen, aber auch in ihren Heimatorten. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Frank Capellan berichtet aus Berlin.
Testen, testen, testen. Nach zähem Ringen haben sich die Ressortchefs der Länder doch dazu durchgerungen, Urlauber bei ihrer Rückkehr nach Deutschland auf Covid-19 untersuchen zu lassen. Dilek Kalaitschi, Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, betont mehrfach, dass die Behörden möglichst alle Rückkehrer erreichen wollen. Nicht nur, wie zunächst angedacht, Flugreisende. Auch Autofahrer sollen an der Grenze stichpunktartig kontrolliert und auf Quarantänevorschriften und Testmöglichkeiten hingewiesen werden.
Wir haben beschlossen, dass in den Flughäfen in Deutschland es Teststellen geben soll. Ein weiterer Beschluss ist, dass wir uns bei den Testungen der Rückreisenden nicht auf die Risikoländer begrenzt haben, sondern dass alle Rückreisende sich testen lassen sollen.
Sprich, wer zum Beispiel nach Italien oder Spanien gereist ist, laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes keine Risikostaaten mehr und ein ungutes Gefühl hat, der kann innerhalb von 72 Stunden zum Hausarzt gehen und sich testen lassen. Für alle, die jenseits der EU-Grenzen unterwegs waren, gilt wie bisher entweder eine zweiwöchige Quarantäne antreten oder durch einen Schnelltest den Nachweis erbringen, Corona-frei zu sein. Einen Zwang zum Test gibt es allerdings nicht. Rechtlich erschien es den Ministern offensichtlich kaum durchsetzbar, Menschen, die gerade im Ausland sind, nach Rückkehr mit einer solchen Verpflichtung zu versehen.
Die rechtliche Situation ist an dieser Stelle noch fraglich. Deswegen haben wir heute tatsächlich miteinander verabredet, dass eine mögliche Verpflichtung auch rechtlich geprüft werden soll.
Dass sich trotz der Freiwilligkeit möglichst alle Reiserückkehrer testen lassen, will die Politik auch dadurch erreichen, dass die Untersuchungen kostenfrei sein werden. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Laborkosten. Die Länder müssen für Ärzte und Infrastruktur gerade stehen. In Deutschland liegen die Kosten für einen Covid-Schnelltest, der innerhalb von 48 Stunden ein Ergebnis bringt, derzeit zwischen 90 und 150 Euro. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält es für richtig, dass künftig niemand mehr diesen Betrag aus eigener Tasche zahlen muss.
Die Allgemeinheit hat ja auch etwas davon. Also wenn wir damit eine zweite Welle zumindest ein Stück weit reduzieren können, dann sind die Mittel, die wir da sparen, höher als das, was wir hier ausgeben.
André Ullmann, FDP-Bundestagsabgeordneter, hält im ARD-Gespräch dagegen. Nach Ansicht des Liberalen darf es nicht sein, dass die Allgemeinheit den Reisespaß von Fernreisenden mitfinanziert.
Wenn jemand in ein Risikogebiet fliegt oder fährt, bewusst hinfährt, dann muss diese Person auch die Testungen hinterher bezahlen.
Die Kostenfrage dürfte in der Tat für Unmut sorgen. Bürger, die dem Rat gefolgt sind, ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland zu verbringen, fragen sich, warum über Steuerzahlergeld und Krankenkassenbeiträge die Covid-Tests von Auslandsreisenden übernommen werden sollen. Wer sich nicht an Vorgaben hält, sollte der nicht auch zur Kasse gebeten werden? Die Berliner Gesundheitssenatorin kann diese Forderung durchaus nachvollziehen.
Pädagogisch sicher nachvollziehbar, aber wir wollen am Ende das Risiko der Infektion in Deutschland reduzieren. Und da wollen wir viele Menschen erreichen, die sich testen lassen. Und da ist natürlich die Kostenfrage ein Anreiz, sich dann doch eher testen zu lassen, als es nicht zu tun.
Mit finanziellen Fragen wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern offenbar nicht allzu lange aufhalten. Denn zu groß ist die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle, verursacht durch rückkehrende Sommerurlauber. Tatsächlich verzeichnet das Robert-Koch-Institut einen deutlichen Anstieg der Infizierten im Vergleich zu gestern. Ergibt sich heute ein Plus von 815 Personen auf eine Gesamtzahl von 204.183 Menschen.
Frank Kappelan berichtete aus Berlin. Es ist 23.31 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Vor 10 Jahren starben 21 Menschen bei einem Massengedränge auf der Duisburger Love Parade. Mit einer Trauerfeier hat die Stadt der Opfer gedacht. Viele Angehörige mussten allerdings auf eine Teilnahme verzichten. Peter Hild.
22 Glockenschläge ertönten zu Beginn des Gedenkens, 21 für die Toten, einer für die hunderten Verletzten. Die Angehörigen konnten dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Gedenkstätte direkt am Ort des Unglücks ihrer Familienmitglieder gedenken. Im Anschluss folgte eine öffentliche Gedenkfeier mit Ansprachen und Musikbeiträgen an einem Mahnmal wenige hundert Meter entfernt. Daran nahmen auch der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp und die frühere Ministerpräsidentin Hannelore Kraft teil. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link sagte, das Geschehene sei auch mit 10 Jahren Abstand immer noch unbegreiflich. Das Unglück habe das Leben vieler Menschen für immer verändert. Ein evangelischer Pfarrer sprach davon, dass viele Hinterbliebene an Recht und Gerechtigkeit zweifeln würden, weil der Strafprozess im Mai ohne eine Verurteilung eingestellt worden war. Neben aller Trauer und Emotionalität, die rund um die Gedenkfeier zu spüren war, hatte man aber auch den Eindruck, dass die Angehörigen durch den gegenseitigen Austausch immer mehr einen Weg des Verarbeitens für sich finden. Zum Abschluss legten viele Gäste gemeinsam Rosen an der Gedenkstätte nieder.
Die Corona-Warn-App sollte bei der Bekämpfung des Virus Fortschritte bringen. Nun sind Fehler bekannt geworden. Nina Barth zunächst zu den Android-Geräten.
Die Bild berichtet, dass sich bei Handys mit Android-Betriebssystemen von Samsung und Huawei die notwendige Aktualisierung im Hintergrund ausschaltete, wenn die App nicht geöffnet war. Das sollte Strom sparen. Ein Sprecher der Softwarefirma SAP, die die Corona-Warn-App mitentwickelt hat, und auch das Robert-Koch-Institut bestätigten der Zeitung das Problem. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte am Abend, das Problem sei mit der am Mittwoch erschienenen neuen App-Version behoben. Nutzer müssten die App nach dem Update einmal kurz öffnen, in die Einstellungen gehen und die priorisierte Hintergrundaktivität aktivieren. Zugleich betonte das Ministerium, die Corona-Warn-App habe zu jeder Zeit funktioniert. Das Problem sei bereits seit längerem bekannt und in der App beschrieben worden. Dort sei auch ausführlich erklärt worden, wie sich die Hintergrundaktualisierung manuell aktivieren lasse.
Nina Barth zu Android-Geräten und am Abend ist bekannt geworden, dass die Warn-App wohl nach Recherchen der Tagesschau auf vielen iPhones nur fehlerhaft funktioniert. Besitzer werden oft zu spät gewarnt. Die Entwickler haben das Problem schon eingeräumt und sehen den Fehler bei Apple. Bei der Bundeswehr gibt es neue Vorwürfe gegen einen ehemaligen Social-Media-Leiter. Peter Hornung.
Oberstleutnant Marcel Bunert ist vor 5 Jahren offenbar mit einem Vortrag bei der Zimbria München aufgetreten, die wegen ihrer völkisch-nationalen Ausrichtung schon seit langem in der Kritik steht. 2013 war sie vom bayerischen Innenminister von einer offiziellen Gedenkfeier ausgeladen worden. Bunert, bislang Social-Media-Leiter der Bundeswehr, stand nach Recherchen des ARD-Politmagazins Panorama 2013 auch in einem Tagungsprogramm des Studienzentrums Weikersheim, das als Treffpunkt der neuen Rechten gilt und nach Einschätzung des Simon-Wiesenthal-Zentrums regelmäßig Redner mit extremistischen und antisemitischen Ansichten zu Vorträgen eingeladen hat. Bunert äußerte sich auf Nachfrage von Panorama nicht. Panorama hatte gestern berichtet, dass er im Internet mit einem Rechtsradikalen sympathisiert hat. Das Verteidigungsministerium hatte eine Untersuchung angekündigt und erklärt, dass der Oberstleutnant nicht mehr mit Aufgaben im Bereich Social Media betraut sei. Wegen der laufenden Ermittlungen wolle sich das Ministerium aber zu den neuen Vorwürfen nicht äußern.
Blick auf Brasilien. Das Land ist schwer getroffen vom Coronavirus. Sao Paulo verschiebt nun den Karneval deswegen. Ivo Maruschik.
Der Karneval im nächsten Jahr findet erst im Mai oder im Juni statt. Das hat die Stadt São Paulo jetzt entschieden. Sowohl die großen Samba-Paraden als auch der Straßenkarneval werden um einige Monate verschoben. Denn die Samba-Schulen brauchen einen langen Vorlauf, um sich auf ihre spektakulären Auftritte vorzubereiten. Diese Vorbereitung ist aber nicht möglich, solange die Teilnehmer und Tänzer sich nicht treffen können. Die Folhões, die brasilianischen Narren, hoffen jetzt, dass Anfang nächsten Jahres schon Medikamente oder sogar eine Impfung dafür sorgen können, dass der Karneval ohne Gefahr für Zuschauer und Teilnehmer ablaufen kann. Das Datum Mai oder Juni steht noch nicht fest. Auch ein noch späterer Termin ist denkbar. Auch andere Großveranstaltungen in São Paulo sind abgesagt, zum Beispiel die schwul-lesbische Parade und der Marsch für Jesus der fundamentalistisch-evangelikalen Kirchen. In Rio de Janeiro hat der Verband der Samba-Schulen die Entscheidung über den Karneval erst einmal vertagt. Erst im September soll festgelegt werden, ob der berühmte Karneval von Rio, wie geplant im Februar, stattfinden kann oder ob er ebenfalls verschoben wird.
Die EU-Kommission will strengere Regeln gegen Kindesmissbrauch im Netz. Ralf Siener.
Internet-Service-Provider sollen vom nächsten Jahr an verpflichtet werden, Missbrauchsdarstellungen auf ihren Seiten zu melden und die dazugehörige IP-Adresse mitzuliefern, damit zum Beispiel Strafverfolger wie Europol Kinder aus Missbrauchssituationen befreien können. Gemeldet werden sollen die Fälle einem europäischen Kinderschutzzentrum, für dessen Gründung die EU-Kommission jetzt ein Konzept erarbeitet. Denn nirgendwo in der Welt werden so viele Bilder und Filme über sexuellen Missbrauch von Kindern verbreitet wie in der EU. Rund 90% aller entsprechenden Webseiten liegen auf europäischen Servern, die meisten davon in den Niederlanden. 700.000 Bilder und Filme mit sexuellem Kindesmissbrauch wurden nach Angaben der Kommission allein im letzten Jahr auf Servern in der EU entdeckt. Häufig komme nur der an Missbrauchsdarstellungen im Netz, der selber Kinder misshandle und vergewaltige und die entsprechenden Bilder im Internet hochlade, betonte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in Brüssel.
Das US-Justizministerium untersucht die Gewaltvorwürfe gegen Bundespolizisten. Katrin Brandt.
2 Ereignisse haben die Aufsichtsbehörde des Justizministeriums auf den Plan gerufen. Zum einen die Ausschreitungen in Portland, Oregon, wo Bundespolizisten immer wieder Tränengas und Schlagstöcke gegen Demonstranten eingesetzt haben. Und zum anderen ein Einsatz am Weißen Haus in Washington, D.C. Dort lösten Anfang Juni Polizisten gewaltsam eine friedliche Demonstration auf. Anschließend ging Präsident Trump zu einer nahegelegenen Kirche und ließ sich mit einer Bibel fotografieren. Untersucht wird nun laut Generalinspektor, ob die Polizisten den Einsatz von Gewalt überzogen haben. In der Verfassung der USA ist das Recht auf friedliche Demonstrationen ein hohes Gut. Abgeordnete der Demokratischen Partei hatten die Untersuchung gefordert, weil sie befürchten, durch den Einsatz der Polizei könnte dieses Recht verletzt worden sein. Präsident Trump hingegen hat angekündigt, noch mehr Bundespolizisten in andere Städte zu schicken.
Wir kommen zur Börse. Wie es in Frankfurt aussah, weiß Konrad Busen.
Die türkische Lira ist einer der Verlierer an diesem Freitag. Ihr Kurs fiel zeitweise auf ein neues Rekordtief von etwas weniger als 13 Euro Cent. Erdogan isoliert sich immer mehr, heißt es dazu unter Devisenhändlern. Und Symbolpolitik wie die Moschee-Umwandlung der Hagia Sophia ist dafür nur ein Beispiel. Sorgen machen sich Volkswirte vor allem wegen des Streits zwischen der Türkei und Griechenland um Erdgas im Mittelmeer. Der Euro ist dagegen ein Gewinner, nicht nur gegenüber der türkischen Lira, auch gegenüber dem Dollar. Der Eurokurs richtete sich an diesem Freitag bequem über einem Dollar 16 ein. Je teurer der Euro, desto weniger werden allerdings Gewinne, die deutsche Exporteure in Dollar machen. Und so gab der deutsche Aktienindex nach, fiel auf 12.838 Punkte. Auch im Laufe dieser Woche steht ein kleines Minus vor dem DAX. Hoffnung weckt allerdings eine Nachricht von Vodafone. Der weltweit zweitgrößte Mobilfunkanbieter nach China Mobile hat einen teilweisen Börsengang vor. Und zwar sollen die Sendemasten aus dem Unternehmen Vodafone ausgegliedert werden und teilweise über die Börse verkauft werden. Ort des Börsengangs, man höre und staune, nicht London, sondern Frankfurt. Termin Anfang nächsten Jahres.
Es ist ein aufsehenerregender Betrugsskandal beim DAX-Konzern Wirecard. Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland ist verloren gegangen, in die Rolle von Aufsichtsbehörden und der Politik ebenso. Der Wert der Aktie ist überdies ins Bodenlose gestürzt. Finanzminister Olaf Scholz, möglicher SPD-Kanzlerkandidat, ist unter Druck geraten. Nun prescht der Politiker mit einem Reformentwurf vor. Doch der überzeugt selbst in der Koalition nicht alle. Theo Gers.
Ein Kontrolldesaster wie bei Wirecard soll sich in Deutschland nicht wiederholen. Das ist das Ziel des Aktionsplans von Finanzminister Olaf Scholz. Im Zentrum seiner Vorschläge, die noch nicht endgültig zu Ende formuliert sind, auch weil sie noch mit anderen Ministerien abgestimmt werden müssen, die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Sie muss, so steht es in dem sechsseitigen Papier, künftig selbst, das heißt unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber börsennotierten Unternehmen auftreten können. Bisher kann sie die nachträgliche Prüfung einer Firmenbilanz, die zuvor von einem Wirtschaftsprüfer ein einwandfreies Testat erhielt, nur veranlassen. Bei Wirecard hatte die BaFin das zwar getan, dies aber erst 2019, als es bereits zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten gab. Die BaFin soll künftig auch forensisch ermitteln können, also Bilanzprüfungen durchführen, die auf spätere Gerichts- oder Ermittlungsverfahren hinauslaufen. Und sie soll dabei einen ganzheitlichen Blick auch auf einen Konzern legen, selbst wenn ihr eigentlich nur eine Tochterfirma aufsichtsrechtlich untersteht, also etwa eine konzerneigene Finanzierungsbank. Für Daniel Bayerz, den Finanzexperten der Grünen, geht das alles in die richtige Richtung.
Herr Scholz legt sich bei dieser Fehlerkorrektur jetzt ordentlich ins Zeug. Das hätten wir auch erwartet bei der Aufklärung um den Wirecard-Skandal. Und wenn man etwas korrigieren möchte, dann will man ja auch genau wissen, wo und warum und wie konnten diese Fehler überhaupt erst passieren. Und erst dann sind wir in der Lage, die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfung so aufzustellen, dass der nächste Betrug verhindert wird. Aufklärung und Reform, die müssen Hand in Hand gehen und das gehört zusammen.
Mit anderen Worten, die bohrenden Fragen bleiben. Warum blieben die Machenschaften bei Wirecard über Jahre unentdeckt und warum reagierten die BaFin oder das Finanzministerium auf die vielen Hinweise nicht mit dem gebotenen Biss? Florian Tonka, der FDP-Obmann im Finanzausschuss, ist sich deshalb jetzt schon sicher.
Es ist jetzt erstmal der Versuch von Olaf Scholz, sich aus der Schusslinie zu bringen, indem er versucht, Vorschläge zu machen. Aber es erinnert mich so ein bisschen daran, wie wenn die Polizei erfahren hat, es ist eine Geiselnahme geplant. Sie beschattet den falschen Täter und hinterher sagt sie, wenn wir einen schnelleren Streifenwagen gehabt hätten, dann hätten wir den richtigen gefunden.
Es bleibt also ungemütlich für Olaf Scholz, der nächste Woche in einer Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses das Wirecard-Desaster erklären soll. Ebenso wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, Edgar Ernst, die ebenfalls geladen sind. Florian Tonka, FDP, bezweifelt, ob die jetzt vom Finanzministerium vorgelegten Änderungen einen zweiten Fall Wirecard verhindern würden. Zu den Änderungen gehört auch, der staatlichen Aufsichtsbehörde für die Prüfer von Konzernabschlüssen mehr Biss zu geben. Sie soll Bilanztestate, auf die sich die Investoren bei Wirecard verlassen hatten, künftig auch ohne Anlass und risikobezogen prüfen können. Bisher geht dies nur, wenn der Verdacht besteht, dass ein Bilanzprüfer seine Pflichten verletzt haben könnte. Alle Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen zudem ihre Bilanzprüfer spätestens nach 10 Jahren wechseln. Außerdem sollen Bilanzprüfung und die Unternehmensberatung Häufig wird beides von demselben Unternehmen vorgenommen, künftig voneinander getrennt werden. Dem CSU-Obmann im Finanzausschuss, Hans Michelbach, geht das alles nicht weit genug. Michelbach fordert unter anderem, dass börsennotierte Konzerne nicht erst nach 10, sondern schon alle 2 bis 3 Jahre den Bilanzprüfer wechseln müssen.
Aus Berlin berichtete Theo Gers. Am Montag wurde sie von unbekannten Männern in Bagdad verschleppt. Nun ist die deutsche Kulturvermittlerin Hella Mewis wenige Tage nach ihrer Entführung wieder frei. In Bagdad ist die 48-Jährige auch über die Kunstszene hinaus bekannt, weil sie in einer Stadt, in der sich internationale Entwicklungshelfer und Diplomaten sonst in der speziell gesicherten sogenannten grünen Zone hinter dicken Mauern und Stacheldraht verbarrikadieren, unter Irakern lebt und gerne auch mal mit dem Fahrrad unterwegs ist. Carsten Kühntop über die Befreiung und freudige Reaktionen im Irak.
Das ist eine großartige Nachricht, so das Büro des irakischen Ministerpräsidenten auf Twitter. Hoffentlich würden die Kidnapper eine harte Strafe erhalten. In irakischen Sicherheitskreisen hieß es, man habe zuerst einen Hinweis auf den Ort erhalten, an dem Hella Mewis möglicherweise festgehalten wird. Dort habe man dann heute Morgen zugeschlagen. Die Sicherheitskräfte hätten Mewis mit verbundenen Augen vorgefunden. Das irakische Innenministerium erklärte, man habe die Entführer nicht festgenommen. Genauere offizielle Angaben zum Verlauf des Einsatzes gab es zunächst nicht. Im Fernsehsender Al-Hadath wunderte sich Samet Al-Biati, ein Irak-Experte, über die Geheimniskrämerei der Behörden und gab wieder, was er aus Sicherheitskreisen gehört hat. Heute die Entführung der deutschen Aktivistin. Wir haben sie in Al-Usafa gefunden. Die Kontakte sagten, als wir sie anriefen, wir haben das Vorgehen gegen die Kidnapper begrenzt, womit wir die Entführte befreien konnten. In den sozialen Medien im Irak aufatmen und Freude, dass Hella Mewis wieder frei ist, aber auch Kritik an der Regierung. Wieso sage sie nicht, wer die Deutsche verschleppte? Wer stecke hinter der Tat? Und wie sei der Einsatz am Morgen tatsächlich verlaufen? Nach ihrer Befreiung wurde Hella Mewis von den irakischen Behörden deutschen Diplomaten übergeben. Sie hält sich nun in der deutschen Botschaft in Bagdad auf. In Diplomatenkreisen hieß es, Mewis sei den Umständen entsprechend wohlauf. Bundesaußenminister Heiko Maas dankte Regierung und Sicherheitsbehörden im Irak für eine umfassende Unterstützung. Die Iraker hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe, so Maas. Hella Mewis war am Montagabend in Bagdad von Unbekannten in ein Auto gezerrt und verschleppt worden, unweit des Beit Tarkib, eines Kulturinstituts, das sie leitet. Wer Mewis entführte, ist weiterhin nicht bekannt. Allerdings richtet sich der Verdacht vor allem gegen die mächtige schiitische Miliz Qatar Hisbollah. Es ist denkbar, dass diese Gruppe Mewis und ihre Mitstreiter einschüchtern wollte. Seit Monaten hatte die deutsche Kuratorin und Kulturmanagerin offen die Proteste im Irak unterstützt, die sich gegen die Regierung und die verschiedenen Milizen im Land richten. Damit war Mewis nicht mehr nur kulturell aktiv, sondern nun auch ganz offen politisch. Gut möglich, dass sie damit für die Milizionäre zu weit ging, weil sie sich aus Sicht dieser Leute auf einmal in die Politik des Landes einmischte. Qatar Hisbollah hatte jedoch indirekt bestritten, in die Entführung verwickelt zu sein.
Carsten Kühntop berichtete, die Beziehungen zwischen den beiden Großen der Weltpolitik, China und den USA, sind extrem angespannt. Wie sehr es brodelt, sieht man auch daran, dass China die USA nun dazu aufgefordert hat, die diplomatische Vertretung in der Stadt Chengdu im Südwesten des Landes zu schließen. Steffen Wurzel.
Auch wenn die Ankündigung nicht überraschend kam, die erzwungene Schließung des US-Konsulats im chinesischen Chengdu ist eine weitere bemerkenswerte Eskalation der diplomatischen Krise zwischen China und den USA. Mit der Schließung reagiert die chinesische Führung darauf, dass die US-Regierung am Dienstag das chinesische Generalkonsulat im texanischen Houston schließen ließ. So wurde der Schritt von der Staats- und Parteiführung in Peking heute auch begründet. In den Hauptnachrichten des staatlichen Senders CCTV verlas eine Fernsehsprecherin die komplette offizielle Begründung der Staatsführung. Demnach sei der Rauswurf der chinesischen Diplomaten aus Houston eine amerikanische Provokation gewesen und darauf habe man nun reagieren müssen. 3 Tage Zeit haben die US-Diplomaten nun, um das relativ große Konsulatsgelände in der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu zu räumen. Das ist genauso viel, wie die chinesische Regierung für die Schließung ihrer Vertretung in Houston bekommen hat. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat heute noch einmal klargemacht, dass für sie allein die US-Regierung schuld ist an der derzeitigen angespannten Situation. Der aktuelle Zustand sei nicht das, was China wolle, erklärte das Außenministerium in Peking. Die USA seien vollständig verantwortlich für die Lage. Die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten Nationen der Welt haben sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Beide Seiten streiten unter anderem über den Ursprung des Coronavirus, über Wirtschafts- und Handelspolitik, über die Lage in Hongkong, die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in Xinjiang und Chinas Machtpolitik im Asien-Pazifik-Raum. Innerhalb der US-Regierung teilen vor allem Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo verbal immer wieder massiv aus gegen China. Genauer gesagt gegen die kommunistische Führung. So auch gestern.
Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time. And America is perfectly positioned to lead it.
Die westlichen Freiheiten zu schützen vor der kommunistischen Partei Chinas, das sei die Kernaufgabe dieser Tage, sagte Pompeo bei einer Grundsatzrede zur China-Politik in Kalifornien. Die USA seien bereit, bei dieser Aufgabe voranzugehen. Nun seien, so wörtlich, kreative und energische Ideen nötig, um China wirklich zu verändern, betonte Pompeo. Denn die Führung in Peking bedrohe den Wohlstand der Menschen.
We must induce China to change in more creative and assertive ways because Beijing's actions threaten our people and our prosperity.
Die Sprecherin der chinesischen Staats- und Parteiführung Hua Chunying verurteilte die Grundsatzrede Mike Pompeos heute scharf. Der US-Außenminister wolle ganz offensichtlich einen Kreuzzug starten gegen China. Das sei aber vergeblich und in etwa vergleichbar mit einer Ameise, die versuche, einen Baum zum Wanken zu bringen, erklärte Hua.
Steffen Wurzel berichtete. Eigentlich hatte man im politischen Berlin gehofft, an diesem Freitag eine Resolution zur Einsetzung eines UN-Frühwarnsystems für klimawandelbedingte Konflikte verabschieden zu können. Daraus wurde jedoch nichts. Die Vetomacht USA hat den Vorstoß nicht unterstützt. Außenminister Heiko Maas hat nun dem UN-Sicherheitsrat einen stärkeren internationalen Fokus auf die Bekämpfung von Konflikten infolge des Klimawandels gefordert. Antje Wassenheim.
Der Klimawandel heizt weltweit Konflikte an. Er ist ein Sicherheitsrisiko und Ziel ist es, diesen Zusammenhang anzuerkennen. Das Thema gehört für Außenminister Heiko Maas deshalb in den Sicherheitsrat.
Sooner rather than later, climate change.
Schon bald werden die Veränderungen durch den Klimawandel jeden Konflikt betreffen, mit dem wir es zu tun haben.
That we are dealing with.
Schon jetzt sorgt der Klimawandel für große Spannungen. Die Folgen solcher Veränderungen stärkten auch Extremisten, alarmierte der stellvertretende Generalsekretär für Europa, Zentralasien und Amerika, Miroslav Jenscher. Im Pazifik bedrohten der steigende Wasserspiegel und extreme Wetterlagen den Lebensraum der Bevölkerung. In Zentralasien sorge dagegen die dramatische Wasserknappheit für regionale Spannungen.
Across Sub-Saharan Africa.
Im Afrika unterhalb der Sahara, in Südasien, in Lateinamerika könnte der Klimawandel bis zum Jahr 2050 rund 140 Millionen Menschen aus ihrem Lebensraum vertreiben.
Within their national borders by 2050.
Konflikte seien programmiert. Die Vereinten Nationen müssten deshalb so bald wie möglich einen Sonderbeauftragten für Klima und Sicherheit ernennen, appellierte Außenminister Maas an Generalsekretär Guterres.
He or she could ensure that climate change is placed where it belongs.
Er oder sie könnte sicherstellen, dass der Klimawandel dort thematisiert wird, wo er hingehört, nämlich hier im Sicherheitsrat, der die Aufgabe hat, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit im 21. Jahrhundert zu wahren. Das UN-Gremium brauche bessere Informationen über Sicherheitsrisiken, die durch Veränderungen des Klimas entstehen. Ein Frühwarnsystem sollte den Vereinten Nationen erlauben, zu handeln, bevor es zu spät ist. Dafür müssten einzelne Missionen noch gezielter ausgebildet werden. Die Vereinten Nationen müssen handlungsfähig sein, wenn klimawandelbezogene Risiken eintreten. Solche Risiken müssen deshalb in allen Mandaten und Strategien zur Konfliktverhütung berücksichtigt werden.
In all mandates and conflict prevention strategies.
Eigentlich hatte Berlin gehofft, dass sich das höchste UN-Gremium noch während der deutschen Präsidentschaft in diesem Juli mit einer Resolution auf ein solches Frühwarnsystem einigt. Doch mächtige Staaten mit dem Recht eines Vetos haben das verhindert. Die USA, aber auch China und Russland unterstützen den Vorstoß bislang nicht.
Antje Passenheim berichtete. Willkommen zur Presseschau. Alexandra Eul als Autorin, Jan Kämmerer liest.
Thema ist die Entscheidung von Bund und Ländern, an Flughäfen freiwillige Corona-Tests anzubieten. Wer aus einem Risikogebiet einreist, soll sich kostenlos testen lassen können. Die Südwestpresse aus Ulm schreibt dazu: Der Gang zum Test sollte so selbstverständlich wie der zum Gepäckband werden. Eine positive Routine, die definitiv mehr Sicherheit bringt. Der Reutlinger Generalanzeiger fragt: Was ist mit all jenen, die mit dem Auto, dem Wohnmobil, dem Zug oder dem Fernbus unterwegs sind und aus einem der näher gelegenen Risikogebiete wie Serbien kommen? Aussteigekarten für Bus- und Zugreisende, wie sie jetzt wieder ins Gespräch gebracht wurden, sind da nur bedingt hilfreich. Auch den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe geht der Beschluss nicht weit genug. Ein verpflichtender Abstrich am Airport für alle Reisenden aus den Risikogebieten wäre sinnvoll, auch wenn selbst dieser keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann. Bei einer freiwilligen Lösung werden sich eher die vernünftigen Heimkehrer testen lassen. Bedenken äußert auch die Heilbronner Stimme. Es wäre fatal, wenn die Aussicht auf kostenlose Corona-Tests Urlauber dazu verleiten würde, alle Vorsichtsmaßnahmen fahren zu lassen. Noch immer ist die AHA-Regel der zuverlässigste Schutz vor der Verbreitung des Virus. Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Alltagsmasken tragen. Und zu einem anderen Thema. In der Hagia Sophia in Istanbul hat das erste Freitagsgebet seit über 80 Jahren stattgefunden. Der Münchner Merkur sieht das kritisch. Erdogans vorgeblich frommes Gebet in der Hagia Sophia ist ein böses Gebet. Es zelebriert den Bruch der Türkei mit Europa und den Werten der Aufklärung und der Moderne. Erdogan krönt damit seine islamistische Agenda, die die Europäer so lange nicht wahrhaben wollten. Auch die Volksstimme aus Magdeburg warnt: Wenn der Jubel über die Rückverwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee verhallt sein wird, werden die Türken merken, was ihnen ihr Präsident da eingebrockt hat. Die Augsburger Allgemeine nennt die Umwandlung des Museums in eine Moschee eine Abrechnung mit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Sie führt aus: Die Kritik ist nicht unbegründet. Atatürks Weichenstellung hatte fatale Folgen, weil sie gläubige Muslime von Universitäten und Staatsämtern fernhielt. Erdogan hat diesen Fehler korrigiert, geht aber zu weit. Und die Rheinzeitung aus Koblenz bezeichnet das Freitagsgebet in der Hagia Sophia als ein, Zitat, Symbol für den fatalen Weg, den die einstmals moderne laizistische Türkei unter Erdogan genommen hat. Für den Westen gilt noch mehr die Kräfte der türkischen Toleranz für die Zeit nach Erdogan zu stärken.
Die Pressestimmen von morgen. Alexandra Eul war Autorin, Jan Kämmerer hat gelesen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung oder zu unserem Programm allgemein haben möchten, finden Sie diese im Internet unter deutschlandfunk.de.